Meine Musik ist halt so davon abhängig, dass man Konzerte, also ich habe einfach die geilste Band, ich muss Live-Konzerte geben, ich muss, meine Mucke ist halt Partymucke, wie du schon sagst, die läuft auf Partys, in Clubs, in Bars, da wo Leute zusammenkommen, da wo Leute eine gute Zeit haben. Wenn du das alles nicht hast, brauchst du wirklich einen triftigen Grund, dass du trotzdem die Mucke rausbringst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Ich bin Theresa Olkus und in diesem Podcast treffe ich die verschiedensten Persönlichkeiten auf ein Glas Wein. Vielleicht kennt ihr das, man trifft sich, jemand bringt eine Flasche Wein mit und schon kommt man auf die unterschiedlichsten Gesprächsthemen und spricht vielleicht sogar über Dinge, über die man sonst zuvor noch nie gesprochen hat. Kurz gesagt, bei einem Glas Wein kann man sein Gegenüber so richtig gut kennenlernen und genau darum geht es in diesem Podcast. Mein heutiger Gast ist Jan Delay. Jan ist ein Musiker, der ganz schön viele Stilrichtungen vereint. Dabei ist Hip-Hop sicherlich an erster Stelle zu nennen, aber eben auch Dancehall, Funk und Soul. Markant ist nicht nur sein lässiger Stil, sondern vor allem seine Stimme. Ich würde sogar behaupten, dass sie wahrscheinlich zu den unverwechselbarsten Stimmen in der deutschen Musikszene gehört. Viele kennen ihn natürlich auch als Mitglied der absoluten Beginner, die mit Songs wie Füchse, Gustav Ganz oder später auch Ahnma bekannt wurden. Jans Lieder haben oft etwas Unbeschwertes, Tanzendes, so ist es auch auf seiner neuen Platte, können aber auch öfter mal eine politische Message beinhalten. Bei dieser Folge wurde ich vor eine außergewöhnliche Herausforderung gestellt, nämlich dass mein Gast eigentlich gar keinen Wein trinkt. Dass Jans Lieblingsgetränk doch eher Whisky-Cola, halb Fritz-Cola, halb Whisky ist, habe ich anfangs zugegeben eher noch als nette Randinfo des Managements gesehen. Später hat sich dann herausgestellt, dass Wein tatsächlich nicht ganz so sein Ding ist. So viel vorweggenommen, die Flasche, die ich dabei hatte, war am Ende trotzdem leer. Was habe ich überhaupt mitgebracht? Das war dieses Mal etwas, was viele von euch vielleicht noch nicht ganz so gut kennen. Deshalb erzähle ich jetzt auch ein paar Takte dazu. Ich hatte einen Pétillon Naturel, kurz ein Petnat, dabei. Übersetzt also ein sprudelnder, natürlicher oder anders gesagt ein natürlicher Sprudel, sprich ein Schaumwein. Jetzt fragt man sich vielleicht, was genau ist aber so natürlich am Petnat? Und um das zu erklären, müssen wir einen kleinen Ausflug, ich versuche mich kurz zu halten, in die Herstellung von hochwertigen Schaumweinen machen, sprich Sekt oder Champagner. Anders als beim Wein durchläuft ein Schaumwein nicht nur eine Gärung, sondern zwei. Und diese zweite Gärung findet dabei auf der Flasche statt, weshalb man von der klassischen Flaschengärung spricht. Dabei entsteht die typische Kohlensäure. Vielleicht habt ihr schon mal diese großen Rüttelpulte gesehen, in denen Sektflaschen stecken und an denen die Winzerin oder der Winzer in regelmäßigen zeitlichen Abständen die Flaschen rüttelt und aufrechter einstellt, damit die Hefe immer mehr in den Flaschenhals gelangt und dann so in einem letzten Schritt alles degorgiert werden kann, sprich von der Hefe getrennt, indem die Flaschen kopfüber in ein eisiges Wasserbad gehängt werden und beim Öffnen des Kronkorkens aufgrund der Kohlensäure und des ganzen Drucks natürlich sofort die gefrorene Hefe hinausschießt. So hat man eine einfache Klärung und die Hefe vom Rest des Weines getrennt, sodass wir im Glas auch einen trubfreien, klaren und feinen Schaumwein haben, wie wir es kennen, wenn man sich das Ganze einschenkt. Anders ist es beim Petnat. Der ist im Glas eher etwas trüber und nicht ganz so klar, weil er eben seine natürlichen Hefen noch in sich hat. Man könnte fast schon sagen naturtrüb, wie wir das von anderen Getränken kennen. Apfelsaftschorle, Radler oder vielleicht auch Hefeweizen. Beim Petnat wird der fast vergorene Traubensaft direkt vom Fass in die Flasche gefüllt, also bevor der gesamte Zucker zu Alkohol vergoren ist. Somit wird die erste Gärung nicht unterbrochen, sondern findet einfach nur in der Flasche ihren Abschluss. Also bleibt am Ende natürliche Kohlensäure eben erhalten. Ja, und wie das Ganze dann schmeckt, hört ihr gleich. Natürlich haben Jan und ich uns in Hamburg getroffen und natürlich durfte auch eine Bootstour durch den Hamburger Hafen nicht fehlen. Da haben wir dann noch zum Abschluss ein Glas getrunken und ich habe mir seine Heimatstadt vom Wasser aus mal ein bisschen genauer zeigen lassen. Jetzt geht's aber los. Präsentiert wird dieser Podcast wie immer vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. So, normalerweise steigen wir ein mit, was das letzte Glas Wein war des Gastes. Bei Jan muss man jetzt sagen, das letzte Glas lag wie lange zurück?
Ich probiere alle, keine Ahnung, alle paar Jahre irgendwo hält mir irgendjemand wieder was hin und sagt, das musst du aber mal probieren, der ist aber gut und das ist aber super und bla bla bla. Dann probiere ich immer und verziehe mein Gesicht. Denn, und dann sage ich immer wieder, ich mag Wein nicht, ich mag Lachen.
Also ich stehe tatsächlich vor der riesen Herkulesaufgabe heute, dass mein Gast überhaupt gar keinen Wein mag.
Null.
Und deswegen, ich meine, mir wurde schon im Voraus gesagt, vielleicht auch Sophie, Jan, also als ich gefragt habe, welchen Wein trinkt Jan gerne, da hieß es, Jan trinkt übrigens gerne Jack Daniels, halb Fritz Cola, halb Mineralwasser.
Ja, das ist mein Wein.
Das ist sein Wein. Und dann dachte ich, okay, schwierige Aufgabe, aber wir probieren es mal mit was total Außergewöhnlichem, was ziemlich einzigartig ist, und dachte mir, es passt ja auch so ein bisschen zur Musik, unverwechselbar, außergewöhnlich, ein bisschen anders, nicht das Herkömmliche, und dachte mir, ich bringe keinen Wein mit, sondern einen Petnat. Hast du Petnat schon mal gehört?
Nee.
Und nur zum Einstieg, ich bin jetzt mal gespannt, weil es könnte auch eine kleine Schaumparty werden. Der hat jetzt von Mainz nach Hamburg 8 Stunden Zugfahrt überstanden.
Mhm.
Ich probiere es mal ohne Schaumparty aufzumachen, kann aber für nichts garantieren, okay? Den Kronkorken kennst du aber gut vom Bier, von dem her ist ja schon mal nicht ganz so.
Ich trinke auch kein Bier.
Was?
Nee, ich mag einfach keinen Alkohol. Ich mag nichts, was bitter ist.
Okay, also das vielleicht schon mal vorweg. Petnat hat oft ein bisschen was von der Limo.
Und ich hoffe, ist das so wie Cidre oder was?
Ja, genau.
Ach so, ja, das
magst du Cidre?
Ja, das mag ich gerne. Das
auch
ist ja nicht
ganz so schlecht.
Das ist ja nicht bitter. Ich habe so einen Kindergeschmack. Ich mag alles, was Kinder.
Ja, das schmeckt so ein bisschen wie Apfelsaft.
Natürlich, ja, genau.
Über Apfelsaft,
ja, genau.
Den man eigentlich auch am besten vor, also es ist ohne Schaumparty gut gegangen, aber davor am besten einmal auch ein bisschen dreht. Wir versuchen es einfach mal, okay? Mhm. Ich bin auch gar nicht böse, wenn du sagst, Theresa, was du mitgebracht hast, gar nichts. Und das kommt übrigens aus Bayern.
Mhm.
Aus Würzburg. So. Du hast mal gesagt, alle schönen Dinge kommen aus dem Ausland, so wie Champagner.
Ja, das habe ich nur gesagt, weil es sich aus Ganja reimt. Es gibt auch St. Peter-Ording, ist auch ein Traumstrand. Man muss nicht jeden Reim auf die Goldwaage legen. Ja, aber
ich dachte, so ein natürlicher Sprudler, der so ein bisschen Hefe hat und wie gesagt sich so ein bisschen zwischen Citre, Sekt und Apfelsaft bewegt, könnte eine Lösung sein, aber ich habe es nicht unversucht gelassen.
Ja, alles okay.
Aber ist es nicht so, ich dachte, so in dieser Musikszene, wenn gefeiert wird, dass da schon öfter mal Schaumwein zum Einsatz kommt?
Bei den Mädels, ja.
Okay.
Und bei meinem Posaunisten. Aber ansonsten, nö. Also, wie gesagt, wenn ich trinke oder feiere, dann trinke ich Whisky Cola. Und so, keine Ahnung, so in der Band, ich weiß gar nicht, natürlich, da sind ein paar so, die trinken Bier und Wein und so und auch mal ein Cremant.
Mhm.
So normalmäßig, aber das ist alles nichts für mich.
Okay.
Also ich gehe auf eine Party, ich bringe meine eigene Flasche Jack Daniels mit.
Tatsächlich?
Wenn ich, okay. Ja, die kennen mich schon, auf der 1 Live Krone, das ist die beste Party showbusinessmäßig in Deutschland, die es gibt, die Aftershow-Party von der 1 Live Krone in Köln, vom Kölner Sender 1 Live, mhm. Aber in Bochum. Ich bin seit 2006 jedes Jahr da und ich bringe jedes Jahr meinen Whisky mit. Und das kennen die auch schon. Da gibt's Alkohol umsonst, 1000 Sponsorenstände, aber es gibt halt keinen Whisky. Und gehe ich immer zu irgendeinem Stand, meistens den gleichen, die kennen mich schon, dann stelle ich da meinen Whisky hin, wo ich weiß, da gibt's Cola. Und dann bunkern die den da für mich und dann gehe ich immer hin und dann schenke ich mir immer einen ein.
Also wenn man Jan Delay auf seiner Party haben möchte, muss man Jack Daniels oder irgendeinen Whisky.
Irgendeinen Bourbon. Ich bin auch überhaupt nicht wählerisch.
Okay, wir probieren einfach mal, wie der die nächsten 25 Minuten so wirkt. Vielleicht haben wir noch eine Chance.
Mhm.
tatsächlich, also trinken wir heute dann ein Glas Petnat mit Jan-Philipp Eisfeld.
Mhm.
Mir wurde erst bewusst, muss ich zugeben, als ich mich jetzt so ein bisschen eingelesen habe, dass mit Eisfeld, habe ich mich dann erinnert, dass dieser am Ende von Füchse, dieser Anruf, dass du ja abhebst mit Eisfeld,
mhm.
Dass das der Nachname ist, wurde mir tatsächlich erst vor 2 Tagen bewusst. Wie kam dieser Anruf am Ende zustande?
Also erstmal war das ja damals mein Name, so mein Rappername, Eisfeld,
ja.
Weil mich meine Kumpels so genannt haben, wie man das macht, so beim Nachnamen nennen. Und als es dann darum ging, man braucht ja einen Namen, dann habe ich gesagt, nee, das ist mein Name. So nennen mich ja eh alle. Dann sind wir aber berühmt geworden, dann habe ich gemerkt, dass das eklig ist, wenn jeder weiß, wie du heißt. Mhm. Dann brauchte ich einen anderen Namen und dann sind verschiedenste Namen gekommen, unter anderem Jan Delay. Für Hip-Hop und die Beginner wurde dann aus Eisfeld Icy Ice. Aber der Anruf damals, als ich noch Eisfeld war und noch nicht berühmt war, war einfach, dass wir den Song aufgenommen haben und dann kam Matze, mein heutiger Manager und damaliger Produzent, bei dem im Studio haben wir die ganzen Sachen aufgenommen, kam so die Treppe runter, hatte oben nachgeguckt während einer Aufnahmesession, meinte, ey, ich hab's mir die ganze Zeit schon im Kopf rumgegangen, ich habe eben nachgeguckt im Brockhaus, mit eurem Reim da, mit deinem Reim, das passt nicht, Füchse sind keine Rudeltiere. Und dann meinte ich so, ah, ja, egal, lass mal gleich laufen. Und dann habe ich mit den letzten Refrain eingesungen und das ist ein One-Take, ich habe das einfach gefreestylt. So als quasi gagmäßige Entschuldigung dafür, dass ich zu dumm bin zu wissen, dass Füchse keine Rudeltiere sind. Weil ich hätte in jedem Fall immer gesagt, ja und, ist doch scheißegal, der Rhyme ist fett. Und so hat es
das. Der Rhyme
und so kam dieser Anruf auch immer wieder auf verschiedene Platten von mir, ruft er immer mal wieder an und nervt und sagt, das sind halt so diese typischen, ja, hallo, ja. Das ist eine Stimme, die hat sich verselbstständigt. Die ist im Original, ist es die Mutter von Martin. Das ehemalige Mitglied von den Beginnern, der auch bei Füchse hat er den Beat noch angefangen, also der ist eigentlich angefangen von ihm, aber dann ist er halt ausgestiegen, der ist bei Bambule noch bei zwei Songs dabei, aber seine Mutter hat immer früher, wenn wir bei ihm waren, will doch jemand Kakao oder Kuchen, kam immer von der anderen Seite der Tür und er immer, oh nein, Mama. Und irgendwann haben wir diese Stimme immer nachgemacht und das war dann, das ist Martins Mutters Stimme.
Der Anruf, ja, tatsächlich war ich jetzt verwirrt, weil ich dachte, es muss doch eine Frau gewesen sein, die damals angerufen hat.
Genau.
Okay, aber diesen Anruf gab es nie, sondern es war eigentlich jemand von euch, der tatsächlich, okay, wann war das noch im Brockhaus nachgeschlagen hat und nicht gegoogelt hat?
Das war Matze, das war mein, habe ich ja gerade gesagt.
Ich habe 2004 war Füchse, kann das sein?
Nein, 98.
Nein? Früher?
98.
Oh, okay. Na gut, ja, da hätte ich auch noch im Brockhaus nachgeschlagen wahrscheinlich. aber tatsächlich ist mir auch so ein bisschen in Erinnerung geblieben, dass dieses Saying oder diese Redewendung, wenn der Rubel rollt, den kannte ich eigentlich eher aus dem Song, als jetzt, dass man ihn tatsächlich so als Redewendung sagt.
Ja.
Und ich glaube, so geht es ziemlich vielen.
Ja, ich glaube mir auch. Also ich... Keine Ahnung, das ist halt irgendwas, was man vielleicht, kannte ich das aus dem Kinderhörspiel oder so, als ich ein Kind war oder irgendwas, das war jetzt nichts Modernes, aber wenn der Reim gut ist, dann greift man auch antiquierte Sprachfetzen gerne wieder auf und holt sie wieder ins Hier und Jetzt. Also man weiß ja trotzdem, was gemeint ist. Mhm. Darum geht's ja. Und man freut sich über den Reim und dann, auch wenn man diesen Ausspruch, der Rubel rollt, lange nicht gehört hat, aber man weiß ja, was der Rubel ist und man kann sich vorstellen, wie der rollt und...
Das Geld im Umlauf ist. Ja. Mhm. Du hast die letzten Monate genutzt, die wahrscheinlich so ein bisschen ruhiger waren, um zum einen deine neue Platte zu machen, aber auch deinen Führerschein zu machen, richtig?
Nee. Ich hab sowohl die Platte als auch den Führerschein vorher gemacht. Mhm. Das wäre beides gar nicht möglich gewesen. Und dann kam der Scheiß und der Scheiß hat mich halt aufgehalten und dann habe ich also dieses Loch, dieses Zeitloch, habe ich dann dafür genutzt, einfach alleine und zu zweit im Studio da rumzufeilen. Weil das war das, was das Einzige, was ging, halt, man hatte wirklich viel Zeit. Wir durften ja nicht mal Musiker ins Studio einladen. Ging dann immer nur übers Internet, über E-Mail und so, ich schick mal eine Gitarrenspur und schick mal eine Strophe.
Stimmt.
Sagt, du konntest ja nichts machen. Also ich war super, ich bin voll glücklich, dass ich das vorher alles geschafft habe. So einen Führerschein hätte ich auch nicht machen können. Also wäre ich durch die Prüfung gefallen. Ich habe genau 2 Wochen vor Corona, vor dem ersten Lockdown, habe ich Prüfung gestanden. Wenn ich da durchgefallen wäre, dann hätte ich jetzt keinen Führerschein, weil danach gab es keine Prüfung mehr und gar nichts.
Und dann ist natürlich auch klar, dass der Titel auch vorher stand mit Earth, Wind und
ja, Iron. Ja, unbedingt. Auch gerade auch die Zeile im Intro mit denen, es sind finstere Zeiten, aber das muss gar nicht sein. Das waren vorher auch finstere Zeiten. Das vergisst man jetzt immer. Mhm. Also auch der Grund, weshalb ich die Platte geschrieben und gemacht habe, war, ich wollte zwar eine positive, gute Laune, Tanzen, Feiern Platte machen, aber ich habe halt einfach Angst gehabt vor dem, also die Rechtsruck-Sache auf der einen Seite und den Klimakollaps auf der anderen Seite waren so das, was mich so 2017, 18, 19 extrem beschäftigt hat. Ich wollte was machen, was dem also was Positives schaffen, worüber man sich freut und worüber man Kraft und Energie ziehen kann, um dann gegen die beschissenen Dinge anzugehen. Mhm. Und dann kam Corona halt. Die Zeilen passen trotzdem.
Ja, das ist so.
Und deshalb haben wir, ne? Und deshalb ist es dann trotzdem der erste Song. Die Plattenfirma hatte auch vorher schon, ich hätte das niemals als ersten Song gemacht, weil ich dachte, das für mich ist es nur ein Intro der Platte, aber die Plattenfirma hat das damals vorher Corona schon gesagt und ich fand das toll. Und danach, nach Corona hat es irgendwie immer noch gepasst und auch wenn ich dann alles verschoben habe und ne, ist ja klar, musste man ja, sind wir dann trotzdem bei einem ähnlichen Schlachtplan geblieben quasi.
Weil das Motto sozusagen trotzdem gepasst hat.
Genau, man darf jetzt eben nur nicht vergessen bei all dem, dass ja, dass die wirklich wichtigen Probleme immer noch lauern. Also selbst wenn wir jetzt alle geimpft sind, dann sollten wir ganz, ganz schnell dazu übergehen, uns um diese Probleme von vor 2 Jahren...
Stimmt, was so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist.
Sehr in den Hintergrund geraten, genau. Und auch dieses Argument von wegen, wieso, war doch super für die Umwelt jetzt und so. Jein. Also klar, die ersten 2 Monate waren wirklich gut für die Umwelt. Da ist wirklich kein Flieger geflogen und kein Ozeanriese irgendwo übers Meer geschippert. Und in Venedig konnten die auf einmal den Grund von ihrem Wasser sehen, so was sie noch nie sehen konnten. Aber danach wurde quasi dieser Ausfall kompensiert mit einfach Turbo-Maschinengang auf allen Ebenen, in allen Fabriken, so dass du so danach sogar im Schadstoffausstoß wieder da drüber warst, ne? Weil die gesagt haben, ja, ey, das stand jetzt hier alles still, das muss ja jetzt hier richtig. Also insofern kommt das auch nicht hin und insofern muss man einfach sehen, dass man das Ding jetzt besiegt, wieder zu einer Form von Normalität zurückkommt und wieder die tollen Sachen machen kann, auf die man sich freut, aber die auch eben nur, damit man Kraft sammeln kann, um die wirklich schlimmen, großen, ätzenden Sachen anzugehen.
Mhm. Oh, er greift nochmal, sehr gut. Also doch so ein bisschen zeitlos, weil du sagst, das sind Sachen, die waren vor dieser Zeit da und um die müssen wir uns danach noch kümmern. Könntest du dir trotzdem vorstellen, dass so das Intro oder jetzt auch Eule und so weiter Leute ein bisschen durch die Zeit getragen haben, weil ihnen schon wichtig war, so eine positive Energie aus der Musik mitzunehmen, die ihr eigentlich schon immer habt, muss man sagen, oder? Also wenn man so zurückblickt, die letzten Jahre ist es ja immer... auch was Euphorisches, was Bock macht, was oft finde ich, man bei Rap ist so ein bisschen eher düsterer und so ein Negatives ist ja bei euch sehr, sehr, sehr dance-mäßig, sehr funkig, sehr, dass es Bock macht, dass es einen vielleicht schon besser durch die Zeit getragen hat.
Das hoffe ich, das wäre wunderschön und ich habe halt auch viele Nachrichten gekriegt und das hat mich sehr gefreut und ich glaube, das ist so, weil letztendlich das... Ich hatte auch keinen anderen Grund gehabt, das rauszubringen, weil wenn du nicht, gerade meine Musik ist halt so davon abhängig, dass man Konzerte, also ich habe einfach die geilste Band, ich muss Live-Konzerte geben, meine Mucke ist halt Party-Mucke, wie du schon sagst, die läuft auf Partys, in Clubs, in Bars, da wo Leute zusammenkommen, da wo Leute, ne, eine gute Zeit haben. Wenn du das alles nicht hast, brauchst du wirklich einen triftigen Grund, dass du trotzdem die Mucke rausbringst. Aber genau das war das und das war wunderschön, als ich im Februar den ersten Song, das Intro rausgebracht habe. Du hast halt nur noch dieses kleine Fenster zur Welt, ne? Dieses beschissene Handy. Da geht alles raus und kommt alles rein, jede Nachricht. Und es hat mich tierisch genervt, aber das war dann für ein paar Tage wirklich schön. Einfach nur so positiv, nur so, oh, danke, danke, danke für dieses alles wird gut. Das hat, oder auch jetzt nach dem Konzert vor 3 Tagen, da haben so viele Nachrichten gekriegt, dass es sie so glücklich gemacht hat, einfach in dieser Scheißzeit. Und das ist dann der einzige Moment, wo bei mir mal die Mundwinkel hochgehen und ich denke, ja, cool, doch gut, dass ich das jetzt mache, ohne Konzert und Dings, weil ich bring's halt einfach raus. Und das freut mich dann, wenn es das verursachen kann, was es eigentlich, was die Intention immer war, nur quasi in einem anderen Kontext. Ja, aber das ist doch egal. Hauptsache, es macht glücklich. Wie und wo will ich dann gar nicht hinterfragen. Und das ist dann schön. Und dann denke ich, okay, dann war es alles richtig.
Zeigt ja auch so ein bisschen, wie zeitlos sowas ist, oder? Also, dass man das eigentlich immer braucht.
Nee, ich glaube nicht. In diesem Fall, also gerade bei dem Intro und bei dem Konzert jetzt, das war wirklich dem geschuldet. Also, ich will jetzt meine Musik nicht klein machen, aber... Das war vor allem auch dem geschuldet, glaube ich, einfach, dass die Leute Durst haben. So, die Leute sind sehr dankbar. Das habe ich halt bei dem ersten Song, da ist ja auch ein sehr, sehr aufwendiges Video mit dabei gewesen. Und jetzt beim Konzert, das war ja auch nicht einfach nur ein Konzert, das war ja eine sehr aufwendige Inszenierung mit neuen Klamotten, neuen Bandmitgliedern, neuen Songs, neuen, das ist sehr, sehr viel Arbeit, die da steckt, 2-3 Monate in so einer Stunde.
Ja.
Und die Leute waren sehr, sehr dankbar, dass es in dieser Zeit, wo niemand irgendeinen Aufwand betreibt, nicht nur jemand sie anspricht, sondern auch mit was um die Ecke kommt, wo halt wirklich Kunst gemacht wurde, großes Entertainment-Aufwand, das gibt's nicht mehr. Ich meine, du kannst seit einem Jahr, gehst du auf Netflix oder sonst wohin, es gibt keine neuen Produktionen, weil niemand kann irgendwas machen. Mhm. Alles ist 100-mal so teuer, 100-mal so unmöglich und jeder struggelt irgendwie, dass er seine Sachen produziert kriegt, egal ob es Musik ist, Film, Serien, Essen, was auch immer. Und dann kommt da jemand um die Ecke und sagt, ach kommt Leute, ich habe hier was gemacht. Und dann freuen sich die Leute einfach, weil es endlich mal ein bisschen qualitatives, gutes Kulturgut zum Anschauen und sich drüber freuen gibt. So. Und das ist, glaube ich, im Moment echt rar. Und deshalb ist das nicht zeitlos, sondern es hat wirklich mit dem Durst danach zu tun.
Mhm. Also auch gut, so ein bisschen Response zu bekommen, obwohl man nicht live auftritt.
Ja.
Ne?
Ja.
Live ist aber eigentlich dein Ding. Wie, ja. Also wie sehr sitzt du wirklich auf heißen Kohlen?
Sehr.
Aber vielleicht ist es ja genau der richtige Zeitpunkt, dass, also jetzt mal wirklich euphorisch in den Sommer geguckt, dass man doch ein bisschen, wenn dann sich spontaner halten, aber doch kann.
Ich habe da auch Konzerte, also so Pandemie-Konzerte, ne? Strandkorb-Konzerte,
ja.
Und ich hoffe mal einfach, dass die stattfinden. Die sind ab Juli, August, September und ich bin besser guter Dinge und hoffe, dass das was wird. Und das wäre toll, wenn das was wird.
Ja.
Auch wenn das nicht ist, wie man das eigentlich will mit Moshpit und alles, aber immerhin. In der Notfrist der Teufel fliegen.
Also du sagst vorhin, das beste Jan Delay Album aller Zeiten.
Mhm. Also ist meine Meinung.
Wenn du jetzt mal zurückblickst, ne? Seit wann genau machst du Musik?
30 Jahren.
Seit 30 Jahren. Wenn du die 30 Jahre mal durchgehst, würdest du sagen, es gibt so ein paar Wegbegleiter oder Mentoren, Mentorinnen, die dich so ein bisschen auf der Spur gehalten haben oder die dich auf die Spur oder auf gewisse Podeste vielleicht auch gestellt haben, die das so gepusht haben, ohne die es jetzt heute 2021 nicht so wäre.
Ach, so meinst du das? Jein, also es gibt auf jeden Fall zu jedem Zeitpunkt immer Leute, ob ich sie kenne oder nicht, zu denen ich aufschaue, bei denen ich bestimmte Sachen bewundere und die ich toll finde. Und wo ich mir dann vielleicht auch ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Herangehensweise abgucke. Mhm. Weil ich merke, das haben die toll gemacht.
Mhm.
Oder Abschreckungsbeispiele sind genauso wichtig.
Stimmt.
Weißt du? Also, dass du irgendwo siehst, auch gerade bei Leuten, die man schätzt und gut findet und toll, wo die was falsch machen und merkst, nee, scheiße, so werde ich das nie machen. Und das habe ich immer schon gehabt. So gehe ich auch an Musik. Also hat mir jetzt das Hip-Hop ja beigebracht. Nimm dir überall das, was dir gefällt. Pack deine eigene Person dazu und mach daraus dein eigenes Ding. Das ist eigentlich Hip-Hop, egal ob du die Musik machst oder sprühst oder breakst. Und so ist das auch mit Vorbildern und Mentoren. Und natürlich gibt es übergeordnete Leute, wie jetzt ein Udo, der einfach in mir drin ist, weil ich seit ich 5 bin, wenn ich deutschsprachige Musik konsumiere oder die auch irgendwann aus mir rauskam, also selbst beim Rappen, glaube ich, weiß ich nicht, aber beim Singen allemal, da ist der dabei, weil ich das habe ich so gelernt durch ihn.
Udo Lindenberg.
Udo, genau, den meine ich, nicht Udo Jürgens. Und also der ist dann immer da natürlich, ne? Und dann gibt es andere Leute wie jetzt, keine Ahnung, Dr. Dre oder so, der war für mich, als ich 18 war, einfach, oder 13 bis 20, der absolute Gott ist er auch immer noch, aber der ist jetzt nicht mehr, also ne, aber die Sachen, die er damals gemacht haben, die waren einfach das Nonplusultra auf der ganzen Welt. Sind sie für mich jetzt immer noch, aber es gibt jetzt natürlich 1000 neue Produzenten, die dann nachgekommen sind und die ich jetzt toll finde und bewundere, weil sie den Zeitgeist von jetzt toll einfangen. Das ändert sich stetig und das ist auch gut, dass das so ist. Ich glaube, wenn für mich mein ganzes Leben lang immer nur Udo, Dr. Dre und keine Ahnung,
auch eine wilde Mischung.
Eminem oder was weiß ich, wer so die Vorbilder werden, dann würde ich genauso hängen bleiben irgendwann in dem. Ich würde mich nicht mehr weiterentwickeln, nicht mehr verändern, gar nicht nur auf die Musik bezogen, sondern auch aufs Geistige, auf wie gehe ich mit was um und wie gehe ich mit all den Veränderungen in der Technik und in der Welt um und so. Man muss ja, ist ja ein stetiger Wandel, ein stetiger Prozess. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man sich auch bei den Vorbildern und Mentoren immer flexibel hält.
Und auch immer.
Weil stell dir mal vor, mein irgendwie, keine Ahnung, nimm Lagerfeld. Ja. Einer der größten Geister überhaupt. So.
Ja.
Dann auch noch Hamburger. Tierische Bewunderung, krass. Das ist eine der wenigen Menschen und Personen, die ich wirklich gern getroffen hätte. Und es hat leider nie hingehauen. Aber wenn ich mich total darauf festgefahren habe, in den letzten Jahren seines Lebens ist er auf einmal ein tierischer Geflüchtetenhasser geworden, ein tierischer Islamhasser und hat ganz schreckliche Sachen gesagt, die wirklich auch schon an Rassismus und Ausländerfeindlichkeit grenzen, so, weil er natürlich älter geworden ist und radikaler in seiner Meinung, irgendwas ihn getriggert hat und er hat sich verändert. In dem Moment kann er für mich nicht mehr so ein Vorbild und so ein Mentor sein, zu dem ich aufschaue, wenn er so eine Scheiße erzählt. Und sowas passiert ja auch mit Menschen, das ist doch ganz normal, alles verändert sich und deshalb muss man flexibel bleiben bei seinen Vorbildern.
Ja, und sich mal wieder neue suchen.
Aber nichtsdestotrotz ist er für bestimmte Sachen immer noch ein krasses Vorbild. Ne?
Klar, also, auf jeden Fall. Mir ist gerade aufgehört, es schmeckt so ein bisschen wie Brause. Erinnert mich auch
dran.
Du meintest jetzt, okay, es ist wichtig, Vorbilder zu haben, an die man sich so positiv orientieren kann, aber auch zu wissen, was man eigentlich nicht werden will. Mhm. Das sind so Leute, zu denen man so vielleicht aufgeschaut hat oder eben nicht. Was waren so Wegbegleiter im Hintergrund? Ne? Also so, dass du sagst, also so im Nachhinein betrachtet war XY eine wichtige Person, weil...
Kann ich dir sofort sagen. Ich bin Jan und dann gibt es einen Die und einen Lay.
Ja.
Und die sind seit Tag 1 dabei. Das eine ist Matthias Afmann. Das ist, bei dem habe ich meinen ersten Rap aufgenommen. Mhm. 1992.
Okay.
Dann haben wir als Beginner unseren ersten Song im Studio aufgenommen, der dann rauskam. Keine, ein Song gegen Bullen. Danach haben wir alles bei ihm aufgenommen. Bambule haben wir bei ihm aufgenommen. Ich habe noch die Reggae-Platte bei ihm aufgenommen, mit ihm zusammen gemacht. Und ab dem Moment der Reggae-Platte, wo das vorbei war, bei der nächsten, ab Mercedes Dance, habe ich das mit Kasper selber gemacht, aber wurde er mein Manager. Ich habe mit ihm 2001 zu der Reggae-Platte schon ein Label gegründet. Da haben wir das dann selber rausgebracht. Und seitdem ist er mein Manager. Und ist quasi seit meinem ersten aufgenommenen Rap bis heute so nah an mir dran und ich habe ihm so unfassbar viel zu verdanken. Und die andere Person ist Kasper, also Kasper Tropf, ein Kindheitsfreund, mein bester Freund, seit wir 11 sind, kennen wir uns, oder seit wir 12 sind. Beide Liebe zur Musik, beide Beat Street geguckt und vom Hip-Hop infiziert und sollten sogar zusammen nach Amerika für ein Jahr. Und ich habe dann, das war alles schon fertig, die haben sogar eine Ausnahme gemacht, dass wir in dieselbe Stadt dürfen. Und ich habe dann haben wir einen Plattenvertrag gekriegt und ging das los mit den Beginnern. Und dann habe ich einen Rückzieher gemacht und er ist alleine gefahren. Und genau in dem Jahr ist es dann bei uns losgegangen. Und er hatte dadurch so ein bisschen Verzug und ist dann aber genauso wieder in unserem Kreis gelandet und hat dann bei Dynamite Deluxe mitgemacht und hat dann Sammy Deluxe produziert. Und wir haben zusammen eine Instrumentalband gegründet und haben immer zusammen ein Studio gehabt und sind dann quasi beide, haben das ganze Jan Delay-Ding zusammen gemacht, er auf der musikalischen Soundebene, ich auf der Artist-Ebene und sind beide konstant immer besser geworden. So. Und wenn ich jetzt so einen Song höre wie Eule, wie er das gemixt hat, das ist so international, dann bin ich derbe stolz drauf. Und die beiden Menschen sind auf jeden Fall genau die Konstanten, nach denen du gefragt hast, die seit Anfang an meiner Seite sind und denen ich super viel zu verdanken habe, weil die mich halt pushen. Ich pushe sie natürlich auch, aber sie mich halt auch.
Vor allem meintest du schon, also wenn du jetzt Eule ansprichst, Materia ist dabei, man musste das alles getrennt aufnehmen. Das heißt,
falsch voraussetzt hast. Aber er ist eine Woche vorm Lockdown gewesen, vom ersten Lockdown.
Okay.
Das war sozusagen, da dachte ich, okay, wenn ich in Materia komme, dann habe ich ja alles im Kasten. Dann kann es losgehen.
Geil, okay. Ja, siehst du schon, das ist tatsächlich, weil mein Gedanke kam so, dass dieses Album eher entstanden ist aus einem jetzt erst recht aus dieser Zeit. Aber dass es davor abgeschlossen war, ist natürlich eine gute Hintergrund.
Es war nicht ganz abgeschlossen, aber der Großteil der Arbeit, eben der gar nicht möglich gewesen wäre in Lockdown-Zeiten, der war Gott sei Dank schon abgeschlossen.
Okay, also ihr konntet zusammen aufnehmen, immerhin. Sehr gut. Vorhin hast du auch schon von Udo Lindenberg gesprochen, der ja hier auch in Hamburg wohnt und lebt. Und deine Vorstellung, wie alt ist Udo Lindenberg jetzt?
Wird genau in 7 Tagen 75 Jahre alt.
Oh wow, okay. Deine Vorstellung von so einem 75-jährigen Jan Delay findet auch in Hamburg statt? Oder?
Auf jeden Fall, glaube ich schon, ja. schön ja. war.
Und auch als so eine Art Musiklegende immer noch.
Das liegt ja nicht an mir, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich immer, wenn ich Udo angucke, also dass er ein totales Vorbild dafür ist, wie ich wäre auch gern so fit wie er in dem Alter. Und ich würde auch gern durch ein Stadion hüpfen in seinem Alter und das machen, was er macht. Ich finde, ich wüsste niemanden, der cooler, besser, effektiver und so gealtert ist und sein Ding macht in dem Alter. Ich finde das ganz toll und bewundernswert und auch nacheiferungswert, wenn man das so sagen kann, wenn es das Wort überhaupt gibt.
Doch, also kann es auf jeden Fall geben, weil ich glaube, das empfinden bei ihm ganz, ganz viele. Jetzt hast du ja mit ganz vielen Leuten auch zusammengearbeitet, wenn man ihn gerade genannt hat, aber auch diverse andere deutsche Künstler. Gibt es so rein stimmlich noch irgendeinen Konterpart, der dich reizen würde, wo du sagst, das würde, glaube ich, ganz gut zusammenpassen mit der Stimme?
Wenn ich so an Features denke oder so, dann denke ich seltenst daran, die Stimme im Kontext zu meiner Stimme. Okay. Das kommt eher immer so, egal jetzt ob bei Manteria oder damals bei Jizzes oder jetzt auch auf der neuen Platte, die Features, das kommt immer so, dass ich Musik mache, dass ich einen bestimmten Song da habe, meistens meine Sachen schon aufgenommen habe, also meine Strophe, dass ich schon eine Vorstellung habe, wie der Song klingt und so und der Beat und alles und und dann höre ich einfach aufgrund der Musik da eine Stimme. Also ich gehe dann schon nach der Stimme von denen, die ich da höre, aber ich sehe das nie in Kontext zu mir, in Relation zu mir, sondern ich sehe das immer auf der Musik und dann denke ich irgendwie, hier müsste jetzt irgendwie so eine ganz tiefe, ruhige Stimme kommen, der Beat muss runtergefiltert werden und dann höre ich da Materia, weil es gibt niemanden anders, der so eine tolle, ruhige Stimme hat, die auch so einen runtergefilterten Housebeat, das ist genau das Ding so und dann höre ich das da und dann sagt er, ja geil, ich komme vorbei, dann rappt er das ein und dann sitze ich da und grinse einfach über beide Ohren weg, weil genau das ist, was ich mir vorgestellt habe. Und dann sage ich, ja, genau so, danke.
Okay. Ja, weil das ist, finde ich, gerade das, also auch mit Trettmann jetzt zum Beispiel oder so, dass es so dieser Konterpart ist, der enorm gut passt und halt so zwei Parts von sehr, sehr, sehr markanten deutschen Stimmen zusammenbringt. Das fand ich zumindest sehr erfrischend. Wenn wir jetzt später, wir gehen übrigens später noch aufs Wasser, weißt du, ja? Wenn wir nachher aufs Wasser gehen, gibt's denn irgendwas, wir hatten uns nämlich vorhin kurz gefragt, okay, will Jan dann seine eigene Musik hören, wenn wir aufs Boot gehen? Wenn du dir irgendwo was wünschen könntest, wenn du jetzt abends irgendwo bist oder auf einer Feier oder sonst was und du hast freie Wahl, was du für Musik anmachen kannst, was ist das?
Das kommt immer ganz auf den Moment und auf die Stimmung drauf an. So, und wo bin ich da, weißt du? Wenn ich, ist ja irgendwie, keine Ahnung, ist ja was anderes, ob man irgendwie, was weiß denn ich, im Fußballstadion ist und gerade verloren hat. Oder ob man irgendwie gerade ein tierisch geiles Konzert gespielt hat und total hochgepusht ist, so. Ja, das kann man, da gibt's keine Regel.
Was ist es, wenn Werder gewonnen hat zum Beispiel, oder wenn man gerade...
Wenn man so hochgepusht ist,
ja.
Dann ist es meistens gerade so ein bisschen der aktuelle Hit. Der aktuelle Hit, der einen gerade so hochpusht, den man sich auch wünschen würde, wenn man jetzt um 3 Uhr morgens im Club den DJ nervt.
Genau,
so das meinte ich. Hey, ich bin Apache, bitte. also ich glaube, als es noch Clubs gab, bevor die Scheiße kam, da bin ich zum DJ morgens gegangen und habe mir Roller gewünscht von Apache. Das war damals genau mein Ding, irgendwie so. Und 2-3 Monate davor bin ich zum DJ gegangen, aber ich meine, ich lege ja auch Platten auf, deshalb weiß ich, habe ich auch ein Gespür dafür, was man sich zu welchem Zeitpunkt wünscht. Ich habe mir zum Beispiel auch immer gerne ein Intro von Trettmann gewünscht, aber das hätte ich niemals zur Peak Time gemacht, sondern auch erst um 5 Uhr morgens, wenn ich weiß, okay, jetzt kann man spielen, was der Vibe ist und muss nicht die Baller-Hits spielen. So. Also das war auf jeden Fall Trettmann-Intro auch. Steph London immer. Es gibt einen Song von ihr, der heißt 16 Shots, der ist schon 4 Jahre alt oder 5. Den kann man einfach, das ist ein richtig krasser Baller-Song. Den könnt ihr mal spielen. Aber im Podcast darf man ja keine Musik machen, das ist ja das Erfolgsrezept.
Ja genau, deswegen hörst du auch keine Podcasts, weil es zu wenig Mucke ist.
Genau, ich hasse das, dieses Gelaber, ich kriege totale Krise. Das ist schlimmer als Wein.
Aber man muss vielleicht mal, also ganz minimal kurz stolz kommentieren, dass ich nachgeschenkt habe inzwischen. Also dafür lasse ich mich nachher auf den Whisky ein. Das ist alles, okay. Wir versuchen nachher das mal, wir machen das nachher mal an. Aber es ist wahrscheinlich ein No-Go, sich selbst zu wünschen, oder? Weil ich fände das vollkommen legitim.
Was, wie meinst du?
Naja, dass du jetzt irgendwo hingehst und sagst, ey, spiel mal mein neues Lied von der Platte. Würdest
niemals,
du nie machen.
Nein, niemals. Das ist ja schon unangenehm, wenn ich irgendwo hinkomme und die Leute spielen das Lied. Das ist schon unangenehm.
Ja?
Aber ja, klar.
Wie oft kommt es vor, dass du zufällig irgendwo hinkommst und es wird Jan Delay gespielt? Weil ich meine...
Das passiert schon.
Ich wollte gerade sagen, das kann ja schon sein.
Ja, also ich meine, ich mache seit 20 Jahren Clubmusik und ich gehe seit 30 Jahren in Clubs und das kommt vor.
Und was machst du dann?
Natürlich freue ich mich auch, aber manchmal schäme ich mich halt auch. Aber es gibt, früher habe ich mich viel mehr geschämt. Also ich habe mich da auch echt entspannt und es gibt ein paar Freunde und DJs, die machen das extra, weil sie mich dann angrinsen und sagen, sie wissen, dass ich mich schäme und dass mir das unangenehm ist. Mhm. Aber am Ende des Tages macht es mich doch auch stolz und freue ich mich doch auch. Also das ist mir einfach unangenehm in dem Moment, weil ich Hamburger bin und wir einfach so sind, wie wir sind. Wir sind nicht so Spotlight-süchtig, es sei denn, ich stehe auf einer Bühne, dann ist es was anderes, dann bin ich Künstler. Aber wenn ich normaler Mensch bin, dann bin ich da einfach nicht so. Das ist
so
einfach,
Rockstar, here I am,
nee.
Ich nicht. Ja.
Ja.
Deswegen dachten wir ja auch, wir machen das heute ein bisschen unterhaltsam und bringen was zu trinken mit. Okay, aber in Hamburg, also du meintest jetzt schon, okay, du trinkst relativ wenig Bier. Es beschränkt sich meist auf Whisky. Aber Hamburg ist ja schon auch kulinarisch. Hier gibt es so
Tim Mälzer, die aber kulinarisch heißt ja nicht Silber. Saufen.
Nee, aber so ein bisschen, also es kann ja auch ein bisschen kulinarisch sein.
Ich bin
aber
ein Freund von guter Küche. Ich koche auch selber
das
gerne.
Ja, ich
da bin
fragen.
Ich voll am Start. Ich bin voll am Start.
Das heißt, du gehst gerne essen und kochst gerne selbst.
Ja.
Okay, und was gibt's da so?
Alles. Also die besten Restaurants in Hamburg, es gibt sind alle momentan zu. Mhm. Aber wenn sie wie auf hätten und es kein Corona geben würde, muss man ins Cox gehen, in St. Georg oder in die kleine Bodenstraße 1 in Ottensen. Das sind zwei tolle kleine Restaurants, die einfach mit Herz und Liebe und sehr gutes Essen machen und auch ein Wert legen auf gepflegtes, schönes, gemütliches Ambiente und gute Weine und die wissen halt auch, da kannst du halt auch, die können dir wirklich was erzählen, so. Mir nicht, aber allen anderen. Und es gibt sehr, sehr viele gute Restaurants in Hamburg. Das sind jetzt nur zwei, die mir am Herzen liegen. Deshalb nenne ich sie jetzt hier, weil ich das gut finde, wenn die Umsatz machen. Aber es gibt noch viel, viel mehr. In Hamburg legt man Wert seit jeher auf gutes Essen. Das ist einfach, weil wir ja nicht so gutes Wetter haben zum draußen rumhängen. Muss man sich irgendwie anders schön machen. Deshalb ist das ja auch auf Sylt. Sylt ist auch unfassbare Gourmet-Insel. Und das kommt nicht von ungefähr.
Macht schon Sinn. Das heißt, auch da kann der Sommelier oder jemand, der da Wein macht, um die Ecke kommen und noch so bemüht sein.
Das lässt mich völlig kalt. Wenn man was nicht mag, dann mag man das nicht.
Ja, nein, dafür habe ich auch vollstes Verständnis. Wir hatten vorhin schon angesprochen, wir gehen heute noch aufs Boot, auf die Elbe, habe ich mir sagen lassen, ist cooler als auf die Alster zu gehen und würden da Whisky mitnehmen und Wein und dann gucken wir einfach, was wir lieber trinken. Danke Jan, dass du dir Zeit genommen hast.
Alles
und
klar.
Alles Gute für die nächsten Monate.
Super, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe wie immer, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.